Historische Ereignisse sind wie Eltern. Niemand kann sie sich aussuchen. Alle gehen aus ihnen hervor, gehen zwangsläufig mit ihnen mit, manchmal an ihnen ein. Früher oder später ohne sie weiter, bleiben aber unumgänglich von ihnen geprägt. Die Krim ist russisch. Sie war schon immer russisch. Putin hat recht, sagte meine Mutter 2014 zur Annexion der ukrainischen Halbinsel. Ihr Fernseher mit den russischen Staatswahrheiten sagte das ebenfalls. Dieses billige Gerät, das einen die Weltsicht kosten kann, stand schon seit vielen Jahren bei ihr in Leipzig. Direkt über der Küchenbank stand es, damit auch ja keiner vergisst, die Wahrheiten mehrmals täglich einzunehmen. Aber wo standen wir, 20 Jahre nachdem unsere Familie Kiew, nachdem wir die Ukraine verlassen hatten? Allein diese ukrainische Schreibweise Kiew würde sie aufbringen. Offenbar bestanden Mutter und Sohn inzwischen aus verschiedenen Welten. Amerika lässt Russland doch gar keine andere Wahl. Du verstehst das als westverblendeter Mensch eben nicht. Добрый день, guten Tag, ich bin Dmitri aus Kiew, ein Sohn des Westens. Nach dem russischen Einmarsch schien es nichts Wichtigeres mehr zwischen Mutter und Sohn zu geben als die Krim, das Völkerrecht oder die Lage der Tataren. Und es wurde nie mehr wie zuvor zwischen uns. Politische Gespräche, auch über ganz andere Themen, blieben unmöglich, zumindest von gegenseitigem Verdacht belegt. In manchen Belangen sind Mütter und Söhne eben unverwandt, tröstete ich mich mit der Zeit. Dann lieben wir einander eben feindlich weiter, tröstete ich mich. Anders ändern lässt sie sich ohnehin nicht, die Mutter, die Geschichte, tröstete ich mich. Ich verstehe, wie befremdlich sich diese distanzierten Sätze lesen müssen, wie viel Ungesagtes in ihnen liegt, jenseits allen politischen. Sicher auch eine gewisse Lächerlichkeit, einst nackter, schutzloser Säugling an Mamas Brust, nun den schonungslosen Souverän Meme. Ich möchte diese Aufzeichnung aber ohnehin für eine etwas andere Entbindung nutzen und von meiner Reise auf die Krim erzählen. Eine sehr verwirrende, grautönig komplizierte Reise, an die ich seitdem unzählige Male zurückdenken musste, deutlich spürend, dass da eine Leere an mir zieht, bis ich bereit bin, sie zu ziehen. Eine Reise, die mich vorübergehend zum Zweifel zwang, ob ich nicht zumindest auf einem Auge westverblendet sein könnte. Wer weiß, ein wenig wünscht man sich wahrscheinlich immer, dass die eigene Mutter mit ihren Urteilen Recht behält oder zumindest ein gutes Recht hat, sich zu irren. Erst der 24. Februar 2022 begrub diese Zweifel endgültig. Wir schreiben also das Jahr 2019. Wladimir Zelensky kann noch nicht ahnen, wie sehr er die Rolle seines Lebens gefunden hat und verspricht bei Amtsantritt, den elenden Krieg im Osten des Landes zügig zu beenden. Von diesem Krieg ist in der Stalitsa gar nicht so viel zu spüren. Die ukrainischen Nachrichten beginnen schon gar nicht mehr mit dem Frontbericht. Ich bin zu ganz trockenen Angelegenheiten in Kiew wegen Dokumenten für meine Ausbürgerung. Bearbeitung dauert 2 bis 80 Tage, taxieren die sehr elegant gekleideten jungen Sachbearbeiterinnen der Hauptstadt. Viel Zeit. Auf der Suche nach Möglichkeiten, diese sinnvoll zu füllen, erfahre ich, dass es nur eine einzige Staatsbürgerschaft weltweit gibt, dank der man ohne extra Visumsantrag auf die russische Krim reisen kann. Die ukrainische Staatsbürgerschaft. Ironie ist gar kein Ausdruck. Sobald ich beschließe, zur Halbinsel der vollen Unversöhnlichkeit aufzubrechen, fühlt sich mein Herz an, als würde es Liegestütze machen. Peitschender Puls, selbst 5 Jahre später. Flüge gibt es wegen der Sanktionen keine mehr. Aber Der Nachtzug nach Novoalexejewka verkehrt noch. Etwa 17 Stunden, 700 Kilometer ins ukrainische Niemandsland. Von dort aus gilt es dann, einen Fahrer zur militarisierten Grenze zu finden. Das ist nicht legal und letztlich leichter als gedacht. Im verblassenden Blau der Morgenstunden schreien die Schleuser bereits heiser: Hinter die Grenze! Hinter die Grenze! Mit zwei älteren Damen und einer jüngeren Frau husche ich hektisch in den grauen Skoda eines Mannes namens Michail. Dieser rast geisteskrank, aber spricht seelenruhig. Bald ist Schichtwechseln an der Grenze, dann dauert alles länger. Wir müssen uns beeilen. Nachdem die Sonne ihren Antrag auf Tagesbeschäftigung vollständig ausgefüllt hat, wird links ein wenig Meerzunge sichtbar, die sich dürr und hechelnd in die staubige Sandküste legt. Außerdem ein Zelt für jene, die die Grenze zu Fuß überqueren. Barrikaden, Zäune, Stacheldraht, zuerst in Ukraine, dann Russlandfarben gestrichene Container. Alle hier sind angespannt, selbst die Spatzen, die sich ringsherum auf fette Brotkrumen stürzen. Falls die Grenzposten fragen, wir sind alle Freunde, die einen Ausflug nach Simferopol machen. Auf gar keinen Fall verraten, dass ihr mich für die Fahrt bezahlt, klar? Michail blickt sich bei diesem Satz prüfend im Auto um. Ein Blinder würde erkennen, dass hier keine Freunde sitzen. Ganz im Gegenteil, meine drei Mitinsassen fangen an, über die Annexion zu streiten, ihre Pässe dabei wie Pistolen für den Ernstfall umklammernd. Ich habe die Krim immer als russisch empfunden. Die haben mir die Ukraine aufgezwungen. Das höre ich nicht so gern. Sehr kurze Beine, eine unangenehm belehrende Stimmlage und einen zerfledderten ukrainischen Pass hat die ältere Dame, die das sagt. Moment mal, woher haben die Spatzen hier Brot? Die Krumen gab es bestimmt nicht, als es hier noch eine schlichte Niemandslandstraße ohne Militärgrenze war. Manchen Leuten bedeutet der Pass in ihrer Tasche etwas. Schon mal was von Patriotismus gehört, echauffiert sich die junge Frau. Sie fuchtelt mit ihrem strahlend neuen biometrischen Pass der Ukraine. Anpassen muss man sich. Anpassen, kräht die dritte Dame besserwisserisch vom Vordersitz. Anpassen, anpassen, anpassen. Hätte ich nach dem Referendum nicht sofort einen russischen Pass beantragt, ich hätte meine kranke Mutter vor ihrem Tod nicht mehr gesehen. Unterwerfen nennt man das. Wie Hunde, schießt es erbittert aus der jungen Frau zurück. Wen nennen Sie hier Hündin, Fräulein? Ob es wohl eher russische oder ukrainische Soldaten sind, die den Grenzspatzen Brot streuen? Oder die wartenden Zivilisten aus ihren Autofenstern? Ja, ich versuche die Unstimmigkeiten zu überhören, fast kindisch. Wieso bin ich seit bald 30 Stunden zu einem Ort unterwegs, der mir Peitschpuls einbrockt? Wäre es nicht leichter gewesen, Mama anzurufen? Bitte, 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 keine politischen Diskussionen im Auto, interveniert Michail. Ich bin dafür, dass alles nicht noch schlimmer wird. Das ist meine politische Position. Diese ganzen Grenzen, diese ganzen Gesetze, ich brauche langsam einen Psychiater. Und ich sage euch, die Grenzbeamten hier, die sind genauso durch. Von denen wird keiner viel älter als 40. Können wir nicht mal von was Schönem sprechen? Von Liebe? Es wird so still im Skoda, dass man die Grenzspatzen schlingen hören kann. Michail, in Wahrheit heißt der Mohammed, ein Krim-Tatar, schaltet das Autoradio an und eine Frau singt stellvertretend für alle von Liebe. Die widerstreitenden Meinungen zur Bestimmung der Krim mögen verwirrend gewesen sein, wenig westkompatibel auch in ihrer komplizierten Vielschichtigkeit, aber zumindest habe ich an jenem Morgen verstanden, wieso die kritische Popmusik stets auch, die kitschigste Popmusik, stets auch die erfolgreichste ist. Der russische Grenzmilizionär, der uns bereits in der Mittagssonne heranzitiert, gleicht tatsächlich einer abgekämpften Autoritätsattrappe, so wie es Michail beschrieb. Ein hochgewachsener Mit-30er, der zuvor mit halbtoten Augen die Sachen eines kleinen Mädchens durchsucht hat, bis auf die Disney-Dose. Er spricht schwerfällig, aber scharf, sichtlich selbst vom Befehlston ermattet. Das können weder die voluminösen Schulterpolster noch die schneidig gebügelten Hosenbeine seiner Uniform kaschieren. Und dennoch kuschen alle vor ihm. Alle drei Staatsstreiterinnen aus unserem Auto buckeln. Ich genauso. In Sevastopol, wo nach der deutschen Nazi-Barbarei nur neun Gebäude unbeschädigt blieben, historische Verantwortung, eine wichtige Sache, wird mir bald ein anderer abgeschlaffter Milizionär Angst einflößen. Nicht unbedingt Angst, eher Misstrauen. Ich betrete abends die Lobby des Hotels Ukraine auf der besetzten Krim, wo der Fernseher über der Bar zeigt, wie die Moskauer Polizei Schäferhunde auf Demonstranten hetzt. Das waren die guten Zeiten, als es noch so viele Demonstranten in Russland gab, dass die Sondereinheit Amon Hunde gebraucht hat. Der Polizist in der Hotellobby starrt erst zum Fernseher, dann zu mir und murmelt: Das wird Putin mit uns auch hier machen, falls wir aufmucken. Warum ist er so vertrauensselig? Könnte eine Falle sein. An der Militärgrenze standen wir letztlich 7 Stunden. Die Aufenthaltserlaubnis ist sehr genau begrenzt. Selbst eine SIM-Karte kann man hier nur mit halber nachrichtendienstlicher Erfassung kaufen. YouTube lässt dich zeitweise nicht aufrufen. Ich sage daher nichts und gehe auf mein Zimmer. Schaue erst eine Wiederholung des ukrainischen Dancing with the Stars mit Zelensky, der einen respektablen Rumba aus der Hüfte reckt. Und dann Krim-TV. Nachrichten. Ein defektes Abwasserrohr läuft von Sevastopol ins Schwarze Meer aus. Seit 16 Jahren besteht das Leck bereits. Die Verschmutzung ist so massiv, dass sie aus dem Weltall zu erkennen ist. Wie diese Aufnahmen eines Satelliten zeigen. Meine Fresse, 16 Jahre vom Weltall aus zu sehen. Wie ist das möglich, denke ich, und komme mir ein wenig westlich in meinem Funktionalitätsfuror vor. Am Ende kommt alles raus, predigt meine Mutter immer. Vera, die einen russischen Vater hatte, den sie kaum je kannte, in der Moldau geboren wurde, als junge Frau in die Ukraine migrierte und Russisch spricht. Letztgenanntes sei ihr in der Ukraine oft verübelt worden. Was Vera allerdings erst betont, seit ihr russischer Fernseher das täglich 1000-fach betont. Всё вылезет, sagt sie. Alles kriecht hoch. Alle versenkte Lüge schießt irgendwann doch wieder an die Oberfläche. Und ich hoffe dann immer in einer ganz bestimmten Hinsicht, dass sie recht behält. Da das Leck unter ukrainischer Regentschaft aufbrach, wird selbstverständlich die korrupte Ukraine beschuldigt. Allerdings zeigen sowohl die schmutzige Gegenwart als auch ein wenig Gegenrecherche, dass die neuen russischen Regenten in ihren 5 Jahren absolut nichts gegen das Desaster unternommen haben und das Geld versickert ist, welches für die Reparatur budgetiert war. Nun herrsche jedenfalls absolutes Badeverbot an den Stränden Sevastopols. Ich gehe noch einmal in die Lobby, um den zutraulich rebellischen Ordnungshüter zu fragen, ob er etwas von der Umwelthavarie wisse. Aber er schlummert schon so süß in seinem Security-Sessel. Am nächsten Morgen beschließe ich, selbst nachzusehen und fahre zu den Stränden der Stadt. Gemessen an meinem peitschenden Puls geht es dabei in Wahrheit weder um Wasserqualität noch die Krim. Aber dieses Eingeständnis schlage ich aus meinem Herzen. Mutterland ist überall für die, die mit ihren Müttern keinen gemeinsamen Grund finden.